Es gibt kein Quantentelefon. Aber was bedeutet das nun? Auch wenn das EPR-Experiment zu den seltsamsten und verwirrendsten Überlegungen der gesamten Physik gehört, auch hier muss man vorsichtig sein, die Sache nicht mystischer und komplizierter darzustellen, als sie in Wahrheit ist. Die Quantenverschränkung verstößt nämlich nicht gegen die Relativitätstheorie. Es kommt nicht zu einer überlichtschnellen Informationsübertragung, weil hier nämlich bei genauerer Betrachtung überhaupt keine Information übertragen wird. Manchmal wird die Quantenverschränkung fälschlicherweise so dargestellt, als könne eine Manipulation des einen Teilchens bewirken, dass gleichzeitig auch das quantenverschränkte Partnerteilchen manipuliert wird. Als könnte man ein Atom plötzlich ein bisschen zum Wackeln bringen und sein quantenverschränktes Partneratom würde dann auf magische Weise mitwackeln. Das wäre spannend. Dann könnte man ein Quantentelefon bauen, die Lichtgeschwindigkeit überlisten und völlig ohne Zeitverzögerung mit Robotern auf dem Mars kommunizieren. Aber so funktioniert das nicht. Eine Manipulation an einem Teilchen wird nicht auf das andere Teilchen übertragen. Es ist völlig falsch, sich Quantenverschränkung als eine Art telepathische Verbindung zwischen zwei Teilchen vorzustellen, als gäbe es eine unsichtbare Schnur, über die sie miteinander kommunizieren. Die beiden verschränkten Teilchen sind gewissermaßen ein einziges Quantenobjekt. Sie lassen sich nicht getrennt voneinander beschreiben, genauso wenig wie sich beim Klatschen der Klang der rechten Hand getrennt vom Klang der linken Hand beschreiben lässt. Beides ergibt nur in Kombination Sinn. Die beiden verschränkten Teilchen sind quantenphysikalisch betrachtet ein einziges Ding, das sich eben an zwei unterschiedlichen Orten aufhält. Und wenn man dieses Objekt misst, egal wo, dann wird sein Zustand festgelegt. Vorher war es ein Überlagerungszustand, nachher nicht mehr. Und dieses nicht mehr im Überlagerungszustand sein betrifft augenblicklich beide Teilchen. Es muss nicht mit Lichtgeschwindigkeit vom Ort der Messung zum anderen Teilchen reisen, es ist sofort da. Das nicht mehr im Überlagerungszustand sein ist aber keine physikalische Eigenschaft, zumindest nicht in dem Sinn, in dem die Geschwindigkeit oder der Spin eines Teilchens eine physikalische Eigenschaft ist. Ob sich etwas in einem Überlagerungszustand befindet oder in einem eindeutigen Zustand, ist gewissermaßen Ansichtssache. Es hängt schließlich davon ab, welche Messung ich durchführe. Ein Photon, das durch einen Polfilter fliegt, hat danach bezüglich dieses Filters einen ganz eindeutigen Zustand. Wenn ich den nächsten Polfilter aber in eine etwas andere Richtung drehe, ist es in Bezug darauf plötzlich in einem unbestimmten Zustand und niemand weiß, ob es hindurchgelangen wird. Wenn ich durch eine Messung an einem Teilchen auch das andere Teilchen vom Überlagerungszustand in ein nicht mehr im Überlagerungszustand sein überführe, dann wird auf dieses Teilchen dadurch keine physikalische Wirkung ausgeübt. Es ist kein Kick, kein Impuls, keine Drehung, bloß eine Zustandsfestlegung. Man könnte etwas unpräzise formuliert auch sagen, das verschränkte Teilchen spürt davon nichts. Vielleicht sollte man sich das eher so ähnlich vorstellen wie die Erbfolge in Königsfamilien. Als die britische Königin Elisabeth II. Starb, wurde ihr Sohn Charles König. Und zwar augenblicklich, ohne Zeitverzögerung. Der Zustand der Königlichkeit musste sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit von der verstorbenen Königin zum neuen König ausbreiten. Sie war spontan da. So sind die Regeln. Für den neuen König spielte das freilich in diesem Moment keine Rolle. Wäre er in diesem Augenblick mit einem Raumschiff beim Mars unterwegs gewesen, hätte ihn auch eine mit Lichtgeschwindigkeit verschickte Nachricht darüber erst einige Minuten später erreichen können. Dann erst hätte er erfahren, dass er bereits seit einigen Minuten König ist. Alle praktischen Auswirkungen des spontan übertragenen Königstitels werden erst mit Zeitverzögerung spürbar. Auch die Tatsache, dass eine Messung den Zustand eines Teilchens festgelegt hat, wird erst später spürbar. Etwa wenn mit beiden Teilchen Messungen durchgeführt wurden und wir die Ergebnisse danach vergleichen. Dafür muss aber jemand, der das eine Teilchen gemessen hat, mit jemandem reden, der das andere Teilchen gemessen hat. Und diese Kommunikation ist wieder höchstens mit Lichtgeschwindigkeit möglich. Fest steht jedenfalls, eine Messung an quantenverschränkten Teilchen ist keine Informationsübertragung. Denn von Informationsübertragung kann ich nur sprechen, wenn ich kontrollieren kann, welche Information auf der anderen Seite ankommt. Das Resultat einer Quantenmessung ist aber immer völlig zufällig. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie zu entscheiden, ob mein Photon sich bei der Messung horizontal oder vertikal polarisiert zeigt. Und somit kann ich auch nicht beeinflussen, welche Polarisationsrichtung viele Kilometer entfernt beim anderen Teilchen gemessen wird. Die Messung erzeugt bloß zufällig Ergebnisse. Wir können mit Hilfe der Quantenverschränkung dafür sorgen, dass an zwei verschiedenen Orten im Universum gleichzeitig miteinander fest zusammenhängende Zufallswerte entstehen. Es ist äußerst interessant, dass so etwas möglich ist. Aber eine Informationsübertragung ist es nicht.